Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Beißschaden. Unser heutiges Thema ist Vampire.
Eine Inhaltswarnung vorweg. Wir reden über viele Aspekte, die mit dem Thema Vampire einhergehen. Das können halt Geistesbeherrschung, non-konsensuelle Elemente sein, die in so Spielen vorkommen, weil Vampire drin sind. Wir reden allerdings auch relativ plastisch über BDSM-Spiele, in dem Blut involviert ist. Wenn ihr das nicht hören wollt,
vielleicht heute nicht anhören.
In dieser Folge sprechen wir auch über Roman Polanski und Probleme, die es in der Publikationsgeschichte von Vampire die Maskerade gab. Darum auch Inhaltswarnung für sexuelle Gewalt, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Rassismus. All das wird gestreift und wir sprechen kurz darüber. Wir gehen nirgendwo richtig ins Detail, aber wenn euch irgendeins der Themen nicht liegt gerade, dann überspringt die Folge vielleicht auch.
Und damit markieren wir die Marke, dass wir ein halbes Jahr auf Sendung sind. Und in der Zeit haben wir mittlerweile über 5000 Downloads. Das ist sehr, sehr cool.
Es ist deutlich mehr, als wir angefangen haben, erwartet haben. So ungefähr eine Null mehr oder so.
Ich denke, so 250 bis 300 von euch gibt es, die regelmäßig jede Folge hören. Da gibt es einige, die den Schwung erfolgreicher sind.
Die ihr also offensichtlich irgendwem empfohlen habt, was ich auch ganz geil finde.
Oder die sich irgendwie durch die Algorithmen nach oben geschlichen haben. die erfolgreichste ist die erste mit Coming Out. Danach sind alle Spielleiter in den Doms.
Zu Recht.
Zu Recht, genau. Aber Pornografie schleicht sich auch hoch und Polyamorie ist auch sehr beliebt.
Also die. Ich finde es auch absolut richtig, dass Polyamorie ein beliebtes Konzept ist.
Ja, zur Pornografie noch eine kurze Berichtigung. Da haben wir Pandora Blake misgendert, benutzt They-Them-Pronomen.
Ja.
Hat sich in der Zeit geändert, seit ich das letzte Mal drauf geguckt habe, aber umso besser ist es nicht nur transinklusiver, sondern auch transproduzierter Porn.
Perfekt.
Damit genug des
das Rumgelabers, wir kommen zum Thema.
Genau, denn wir sind alt geworden. Und ja, Alte sind auch Vampire.
Bisschen eingefangen, ich bitte dich.
Ein halbes Jahr.
Das ist nicht alt.
Die Zeit verfliegt.
Ja.
Unaufhaltsam. Bald schon erkennt man nichts mehr wieder.
Ja, man erkennt die Leute alle nicht wieder, weil sie Masken tragen. Das hat nichts mit der Zeit zu tun.
Ja, darunter kann man Vampirzähne verbergen.
Perfekt. Deswegen trage ich, nur deswegen.
Hast du welche?
Vampirzähne?
Ja.
Aktuell nicht. Ich hatte mal welche. Aber die halten ja nicht ewig, die sind immer kaputt gegangen. Ich habe noch keine neuen. Zur Gelegenheit.
So Halloween-Kostümdinger oder waren das richtig bissfeste?
Das waren bissfeste Halloween-Kostümdinger. Es gibt die ja in verschiedenen Qualitäten. Aber also ich habe nicht dieses dumme Gummigebiss, was man sich in den Mund wirft, sondern solche, die man anpasst und die dann fest sitzen, damit man auch essen und trinken kann. Man darf nur nichts wirklich Heißes damit essen und trinken. Also so.
Weil das sonst löst sich der Kleber, oder?
Ja. Ja. Das wäre nicht so elegant. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal zu einer Playparty getragen. Und zu Halloween und Dinge.
Ich habe das große Privileg, dass meine Zähne lang genug sind, als dass es zumindest für Fotos noch durchgeht.
Da kommt es auch noch ein bisschen darauf an, wie man den Mund hält, damit das geht.
Ja,
das kriegt man aber schon hin. Man hat ja quasi Fangzähne als Mensch, so ein bisschen. Also die Eckzähne sind ja geeignet, um Fleisch zu zerreißen. Wenn die nicht unterentwickelt sind, kann man die auch eigentlich immer so fotografieren, dass es cool aussieht.
Ja, aber wo wir jetzt schon sind, wir sind schon ein bisschen abgeglitten. Warum das Ganze? Warum? Was finden wir an Vampiren so gut, dass wir denen eine eigene Sendung widmen?
Was nicht? Ich bin da, glaube ich, sehr wholesome, was es angeht. Ich bin schon mit Vampiren und Vampirmythen aufgewachsen und fand das immer spannend und ein cooles Thema. Und das hat sich einfach durchgezogen. Es gibt, wenn ich Vampirmaterial sehe, finde ich es interessant, glaube ich.
Ja, mich haben Vampire auch schon eine Weile fasziniert irgendwie. Halt auch mit. Es gibt ja auch Kinderbücher, die Vampirthemen haben. Da hatte ich auch einige von, die ich gemacht habe, ob das irgendwelche der kleine Vampir oder Ketchup-Vampire, was auch immer, halt so Sonnenkram. Fand ich schon interessant. Das Interesse hat sich dann weitergetragen, auch in den rollenspielerischen Bereich. Da war dann Vampire die Maskerade ein Ding und hat mir auch schon geholfen, Mädchen kennenzulernen, dass ich mich für Vampire interessieren konnte. Ja, ich finde sie halt auch allgemein als Monster interessant.
Ja, In vielen Aspekten sind sie einfach super spannend. Wobei ich sagen muss, ich wäre lieber Vampir, als dass ich Vampiropfer wäre.
Ja?
Ich wäre beim Jagen eher auf der jagenden Seite.
Allein aus der Primate-Perspektive gesehen jetzt.
Auch. Auch ansonsten.
Findest du Vampire nicht so als Existenzen tragisch?
Schon.
Aber
Menschen auch.
Ja, und Vampire halt nur länger.
Ja.
Um jetzt halt auf Gespräche, die wir außerhalb des Podcasts führen, zu bleiben. Normalerweise bist du halt immer die, die sich gegen Unsterblichkeit und Transhumanismus als Konzepte wehrt, und jetzt möchtest du der Vampir sein.
Ja, also wenn unsterblich, dann bitte als Vampir.
Wenn unsterblich, dann auf Kosten anderer.
Ja. In einer Welt, in der es Vampire gäbe, wäre ich lieber auf der Seite der Vampire als auf der Seite der Menschen.
Ja, aber wenn in einer Welt, wo es Transhumanismus gibt, wäre das auch auf Kosten anderer wahrscheinlich, weil es durch Kapitalismus umgesetzt wird.
Schätzungsweise, aber da wäre ich einfach raus. Also wenn, dann möchte ich auch ein mythisches Wesen mit Fähigkeiten sein und nicht einfach nur...
Einfach nur Elon Musk, der sich die Unsterblichkeit gekauft hat.
Genau. Wenn, möchte ich auch Magie dazu, bitteschön.
Ich glaube, der Spruch ist, hinreichend großer Reichtum ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden.
doch, irgendwie schon.
Ja.
In der Anwendung irgendwie schon.
Ja. Ja, ich finde Vampire halt durchaus als tragische Figur interessant. Ein bisschen gossy irgendwie. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, sind sie halt auch super monströs und können eben auch als Symbol für Raubbau und Reichtum und Privilegien dienen. Genauso können sie aber auch, und das wurde in der Literatur auch oft verwendet, als Symbol für Queerness und für unterdrückte
Emotionen und Gedanken.
Genau, Bedürfnisse in der Gesellschaft, Sexualitäten und so etwas sein. Von Draculas Blutorgie im Originalbuch mit drei Beteiligten über eben Le Fanus Camilla, wo es ganz klar um lesbische Bedürfnisse geht, ist da auch einfach ein großes Feld, wo Vampire als Symbol für Queerness gelten. Nicht unbedingt immer von allen Autoren positiv gemeint, aber ich würde jetzt Le Fanu und Stoker jeweils durchaus ein Verständnis für Queerness zuschreiben.
Diese Gegensätzlichkeit hat natürlich auch wieder die Gefahr des Queer-Codings drin, dass es negativ genutzt werden kann. Aber das ist halt auch je nach Werk unterschiedlich. Es ist ein schwieriges Thema, was das angeht eigentlich.
Ja, aber wenn ich schon ein Villain sein muss, dann ein queer-coded Villain.
Absolut. Aber man muss jedes queere Dasein als Villain gecodet sein.
Man sollte nicht Queerness als Villainess coden. Der größte Erfolg in den Medien sollte nicht sein, dass Disney einen queer-coded Villain nach dir baut, wenn man will, für eine queere Person, sondern durchaus auch positive Rollen.
Genau. Deswegen sind Vampire da vielleicht, kann man sich mal kritisch Gedanken darüber machen, aber eigentlich sind sie auch einfach sehr cool.
Also im Rollenspiel in den Medien gibt es ja eigentlich drei Sachen, wie man mit Vampiren umgeht. Also entweder der Vampir selber ist der Fokus der Protagonist, die Leute, die den Vampir jagen, sind der Protagonist, oder die Opfer sind der Protagonist. Jetzt in Geschichten im Rollenspiel finde ich das Vampire jagen fast genauso gut wie das Vampir sein. Ich muss mich in dem Punkt gar nicht so sehr die Opferrolle denken, auch wenn ich im Primal lieber gejagt werde.
Der Vampir ist ja im Zweifel auch immer Jäger und Opfer gleichermaßen.
Das inwiefern? Weil er in der Regel dadurch zum Vampir geworden ist, dass ihn jemand gebissen hat?
Ja, also er hat immer eine tragische Geschichte, warum er zum Vampir wurde. Und in Geschichten, in denen er der Gejagte ist, ist er entsprechend auch das Opfer, das getötet wird. Gleichzeitig aber auch der Jäger, der deswegen getötet wird, weil es der Jäger ist.
Ja, ist er das Opfer oder ist er ein Monster, das besiegt wird, um nicht weitere Opfer zu haben?
Es ist auch das Opfer. Es gibt wenige Vampirgeschichten, wo nicht auch auf die tragische Geschichte des Vampirs hingewiesen wird.
Ja, oder auch die Tragik, dass da jetzt eine jahrhundertelange Existenz beendet wird.
Genau. Sowas. Ja. Also es liegt immer auch dieses Opfer, dieses Tragische mit drin. Vampire haben immer diese Paradoxe und das macht es spannender.
Ja. Findest du Vampire sexy?
Ja. Ja, ich finde das Bild des Vampirs durchaus sexy. Jetzt nicht jede Variante, aber es gibt durchaus welche.
Kannst du beschreiben, welche Art von Vampir du sexy findest?
Ich kann beschreiben, welche Art von Vampir ich nicht sexy finde, und ich glaube, das grenzt es dann stark ein.
Darf ich raten?
Ja.
Graf Orlok auf dem einen Pol nicht, zweiter Vampir auf dem anderen Pol nicht.
Genau. Exakt. Wenn der Vampir aussieht wie ein Monster und nicht durch Verführung arbeitet, ist es nicht so direkt meins. Und zu zweit weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist kein Vampir. Entschuldigung, aber das ist kein Vampir. Es nimmt so viel von dem, was Vampire ausmacht, weg und macht andere Geschichten drum, dass ich das nicht mehr als Vampirgeschichte ernst nehmen kann.
Ja, ich würde fast sagen, dass Twilight in eine Kerbe schlägt, weil Vampire sexy sind, nämlich die des gefährlichen Liebhabers. Und er wird aber in diesem Fall so sehr abgeschwächt in seiner Gefahr,
dass er nur noch der normale gefährliche Liebhaber ist und nicht mehr der Vampir.
Ja, genau. Es kommt einem nicht mehr so vampirisch vor. Und auch durch diese mormonische Geisteshaltung, die da mit drin ist, ist die verbotene Beziehung nicht irgendwie Queerness oder das Loslassen und Einsteigen in Sexualität jenseits der gesellschaftlichen Norm, sondern ein 200 Jahre alter Typ, der sich eine Highschool-Frau holt, um sie dann zu heiraten, bevor sie Sex haben.
Ja, was an sich schon super creepy ist.
Ist eine andere Art von Nutzung dieses Archetyps, aber doch irgendwie vampirisch und auf eine Art creepier als manche Vampirdarstellung, die Horror sein soll.
Ja, ja. Aber auf eine ganz eigene Art creepier, die leider auch in der Rezeption liegt.
Miss Angel Buffy denn besser?
Ja, ist es, aber...
Warum? Der ist auch uralt und holt sich eine Highschool-Frau.
Ja, aber tatsächlich ist das durchgehend Thema, dass sie damit beide hadern, durchgehend. Und sie heiraten nicht. Das ist doch mal. Sie haben eine normale Beziehung. Und es wird halt auch thematisiert, dass Angel durchaus in diesen ganzen 200 Jahren nicht unbedingt reifer geworden ist.
Ja, der Stillstand ist ja auch ein Thema von Vampiren. Dass eben um sie herum entwickelt sich die Welt. Sie können nicht älter werden. Das ist ja ein Interview mit einem Vampir auch ein großes Thema.
Ja, das und es wird halt thematisiert. Und es wird auch thematisiert, dass es creepy ist. Mhm. In der Sendung. Und dass es so weird ist, dass er halt so viel älter ist und ein Vampir. Und also der Fokus liegt teilweise mehr darauf, dass er ein Vampir ist, als dass er so viel älter ist. Aber das schwingt ist halt mit drin inbegriffen.
Ja, fandst du die Paarung dann trotzdem sexy?
Nö.
Welche Vampire fandst du denn sexy?
Insgesamt oder bei Buffy?
Such dir eins aus.
Bei Buffy bin ich großer Fan von Spike. Ich finde ihn großartig. Einer meiner liebsten Charaktere der Serie. Auch Mr. Trick bei Buffy finde ich super. Ansonsten gibt es Dracula-Darstellungen, die ich sehr gut finde. Ich habe auch ein Dracula-Musical gesehen, das das richtig genial umgesetzt hat, wo das eine sexy Wirkung hatte zwischendurch.
Ja.
Das war sehr, sehr cool. Die haben mit Make-up denjenigen am Anfang, wie so ein, halt auch das Typische mit dem alten Mann-Dingen, und sie haben es sehr gut gemacht, dass er das in Szenen, während er gesungen hat, sich verjüngt hat. Und es war großartig und es hatte sehr coole Effekte. Das war auch ein Moment, wo ich es gut und sexy fand. Ansonsten gibt es bestimmt noch einige, aber jetzt alle zu nennen wird, glaube ich, ein bisschen lang.
Na, was macht denn Vampire Sex? Also ich persönlich finde Vampire sehr, sehr cool. Ich finde sie sehr tragisch und ich mag sie als Horrorgestalt und ich mag sie als literarisches Element. Ich habe Vampire bisher gar nicht so sexy gefunden, persönlich.
Bei mir spielt es tatsächlich ein bisschen in das Primal-Ding mit rein. Jetzt nicht, dass mein Primal-Ding vampirisch ist. Zwingend. Auch. Einfach auch. Ich finde es vom Jagdbeißen-Ding, für mich ist das tatsächlich was ich sexuell interessant finde. Und ich glaube, da kommt viel her und es ist auch das Mystische. Vielfach werden Vampire eben auch dargestellt, dass sie durch Verführung ihre Opfer bekommen. Und das ist was ich einfach sexy finde.
Ja, wie ist es mit der Macht von Vampiren? Also sie strahlen ja oft auch Macht und Adel und Kontrolle aus. Manchmal haben sie sogar Kräfte, die in diese Richtung gehen.
Da das der erste Vampir, den ich genannt habe, Spike, ist das offensichtlich nicht mein Kern.
ja.
Das kann ein nettes Gesamtbild geben. Das kann cool sein als Gesamtheit. Aber ich finde halt auch oft diese Darstellung cool. Oder kann auch sein, dass ich sage, dass ich das sexy finde, aber sehr oberflächlich sexy. So, ja, sieht schon gut aus, mäßig. Aber der Kern liegt, glaube ich, eher in diesem Verführen und Jagen-Ding. Bei mir. Was ich sexy daran finde, nicht was ich interessant daran finde.
Ja, ja, genau.
Das muss ich trennen.
Genau, wir reden jetzt hier nur darüber, was dann Vampir sexy ist.
Die ganze Sendung, nein.
Nein, in diesem Bereich der Sendung, keine Angst, es kommt noch was anderes. Für die Leute, die nicht alle unsere Sendung gehört haben, über Primal als das ist halt ein Kink, wo es halt auch ein bisschen überwältigen und jagen und sowas geht, wenn ich das richtig ausgedrückt habe.
Ich würde sagen, ja, also wo man spielerisch oder manche auch relativ ernsthaft miteinander kämpft und überwältigt oder jagt.
Genau, also. Teils auch mit nonverbalen Elementen und so. Genau, wir reden in Körper- und Weltwahrnehmung mehr darüber und unser Verhältnis dazu. Deswegen einfach nur, damit ihr es nachhören könnt, falls ihr euch gewundert habt, wovon wir hier seit im Grunde Anfang der Sendung kurz immer wieder anschneiden, sprechen.
Ja.
Aber es gibt ja natürlich noch andere Kink-Elemente von Vampiren. Also die WSM-Szene hat sie, da eben so viele Leute Vampire sexy finden, auch durchaus für sich entdeckt. Und ja, natürlich die Machtdynamik zwischen Vampiren und Opfern und so spielt da sich nicht eine Rolle, das Jagen und was nicht alles, aber erklär du vielleicht, was es da noch so gibt.
Ja, also da ist halt einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also jeder findet was anderes daran spannend. Klar, das Machtverhältnis wird es bestimmt auch geben, dass es interessant ist, aber vor allem kann man auch einteilen, dass es die Leute gibt, die sich interessieren für das Beißen. Mhm. Und es gibt aber auch Leute, die sich interessieren für den Aspekt des Blutes und des Bluttrinkens. Das kann zusammenfallen, muss aber nicht. Ich glaube, in den wenigsten Fällen beißt jemand in den Hals und trinkt dort Blut vor an der Stelle. Das ist nämlich saugefährlich.
Ja, auch wenn man Aufsatzszene hat.
Ja, Es gibt aber durchaus Leute, die anderen Blut abnehmen und mit diesem Blut spielen und das trinken. Da gibt es eine ganze Szene quasi noch innerhalb des BDSM. Ich kann gar nicht sagen, welches weiter verbreitet ist. Ich würde aber fast sagen, das Beißen.
Ich glaube, das Beißen ist oft weniger vampirisch konnotiert.
Jein, das muss nicht. Also Beißen prinzipiell muss nicht vampirisch konnotiert sein, aber ich meine jetzt auch speziell dieses klassische in den Hals beißen. Das ist tatsächlich ein Reiz, einfach weil es eine sehr empfindliche Stelle ist. Ich persönlich finde das per se sexy, als Beißende und als Gebissende. Finde ich das einfach sehr cool. Und das muss nichts Vampirisches haben, aber es liegt schon sehr nah. Ja. Also finde ich, und auch viele Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, sehen das ähnlich.
Rollen spielt man dann da ein bisschen, um die Ästhetik noch rauszukitzeln, dass es sich vampirischer anfühlt?
Manche bestimmt, ich nicht so sehr. Aber das wäre auf jeden Fall ein Rollenspiel, das ich gut nachvollziehen könnte.
Ja, und das Bluttrinken, da muss man doch derbst vorsichtig sein, oder?
Ja, ja.
Hast du da Erfahrung?
Nicht im größeren Sinne. Ich habe noch niemanden mit einer Spritze Blut abgezapft und das dann getrunken. Das ist noch nicht vorgekommen. Und alle Leute, die ich kenne, die das tun, machen das nur mit Leuten, die sie sehr gut kennen und Gesundheitszeugnis vorlegen können und dergleichen.
Genau. Fluid Bonded nennt sich das Konzept. Das ist man da in dem Fall extrem, dass man eben Körperflüssigkeiten ausgetauscht hat und deswegen praktisch davon ausgehen kann, dass beide dieselben Krankheiten haben.
Also bestenfalls keine.
Genau, oder ja genau, bestenfalls keine, aber ja.
Ja, das ist natürlich nicht ungefährlich. Andererseits ist das Trinken ist ungefährlich, als sich das Blut mit seinem eigenen Blut mischen.
Ja.
Das möchte ich da an dieser Stelle betonen. Aber ja, natürlich, das ist nicht ungefährlich, da muss man mega aufpassen. Das ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, als passt es mal auf, ob es euer Ding ist. Eher nicht so.
Ja, dann Rollenspiel erstmal eher oder so. Ich bin halt auch sehr vorsichtig mit Blut. Wahrscheinlich habe ich mir schon Erfahrungen selber, habe ich mich selber zurückgehalten und sie nicht gemacht, auch wenn ich es vielleicht irgendwie vom Sensuellen interessant finde, weil das zwangsläufig blutende Wunden involviert. Meine Absprache ist, wenn es blutet, ist es gelb. Dann meine ich nicht die Blutfarbe, sondern mit meiner Partnerin sage ich halt, ich möchte, wenn irgendwie vielleicht noch vorkommt, aus Versehen die Blut absichtlich halt sowieso. Bisher nicht. Beim BSM oder so, dann möchte ich darüber informiert sein und dann entscheiden können, ob ich weitermache oder ob irgendwas passieren muss.
Ja. Bei mir ist es eher so, das kann halt mal vorkommen. Ich bin jetzt nicht die Person, die sagt, ich muss bluten, sonst habe ich es nicht richtig gemacht. Absolut nicht. Aber das ist schon vorgekommen, das kann passieren.
Und sozusagen, für dich wäre Blut kein Edgeplay?
Nein.
Ja, genau. Für mich wäre das halt, es spielt an meinen Grenzen.
Bei mir ist es halt so, Ich wollte gerade sagen Dienstag, aber es ist nicht ganz. Es ist keine Session, das ist für mich ein Dienstag. Das ist immer was Besonderes.
Lässt es nicht zur Gewohnheit verkommen.
Genau. Aber ja, das ist jetzt auch nicht, dass es regelmäßig vorkommen würde, aber es ist auch nichts, was mich jetzt groß erschrecken würde in den meisten Fällen oder wo man erstmal drüber reden müsste, ob das jetzt noch weiter okay ist.
Ja.
Vielleicht, aber.
Da kann man wahrscheinlich auch die Schwere der Verletzung abschätzen,
ja,
in dem Fall.
Ja.
Machst du mit dem Blut etwas Vampirisches, wenn es da ist, aus Versehen? Oder ignorierst du es
und machst weiter? Aus Versehen? Ich würde sagen, wenn, dann ist es Absicht. Kann vorkommen. Das ist Stimmungssache, Partnersache, all das.
Mhm.
Aber wenn ich selbst blute, ich lecke mein Blut auf. So. Bei anderen Leuten, wie gesagt, Krankheitsübertragungsgefahren und so weiter.
Ja, genau. Wenn ihr schon flutbondet seid, dann.
Genau. Dann, okay. Dann vielleicht.
Okay, ja. Ja. Einblicke.
Ja. Wenn ihr es nicht genau wissen wollt, hättet ihr ausschalten sollen.
Ja, gehen wir jetzt mal von der Praxis zur Fantasie.
Weil der Vampir eben auch oft der gefährliche Liebhaber ist, ist er das auch in der Pornografie durchaus. Also es gibt natürlich auch in den klassischen Werken, haben wir schon gesagt, Überschneidungen, wo es zumindest angehaucht wird, dass es erotisiert wird. Aber es gibt auch ganz stumpf Pornos. Und ich sage ganz stumpf tatsächlich, weil ich einmal ein Softporno mir ins Fernsehen gespült wurde und ich mir dachte, oh cool, ein Vampirporno, das könnte was für mich sein. Und dann sehr bitter enttäuscht wurde. Dieser Porno hat es geschafft, komplett langweilig und unsexy zu sein. Und es lag sehr viel daran, wie die Vampire dargestellt wurden. Also okay, sie wurden sehr schlecht gespielt, das ist ein Punkt, aber es wurde Sexualität und die Jagd komplett getrennt. Und ich habe absolut nicht verstanden, warum. Ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Werk hieß. Ich habe es einfach noch zwei Drittel enttäuscht ausgemacht. Die Vampire haben Jagd auf Menschen gemacht, was komplett unsexy dargestellt wurde. Was ein bisschen monsterhaft dargestellt wurde, aber es wurde keine Verführung mit Menschen, nichts, einfach nur unsexy Monsterjagd von Vampiren auf Menschen. Und dann sind die Vampire nach Hause gegangen, haben sich unterhalten und dann hatten sie Sex. Es wurde keinerlei Kontakt hergestellt.
Ja, ich kann die Entscheidung bis zu einem gewissen Grad verstehen.
Mal was anderes vielleicht.
Nein. Weil Vampirjagd als sexy darzustellen, geht halt immer in so einen non-konsensuellen Bereich hinein. die Jagd, das ist ja praktisch ein gewaltsamer Akt. Und das, ich glaube nicht, dass alle Leute das in ihrer Pornografie haben wollen.
Ja, absolut. Ich bin da prinzipiell auch für, dass ich das in meiner Pornografie nicht unbedingt haben möchte. Aber in dem Sinne, dass Vampire Monster sind, man muss ja nicht unbedingt das Jagen per se sexualisieren. Mhm. Aber dass sie von der Jagd wiederkommen, noch Blut an sich haben und das sexy finden und dann miteinander Sex haben, das hätte man kombinieren können. Also irgendeine Verbindung. Weil so war es halt, es waren Leute in Vampirkostümen, die Sex hatten. Und dann war es ein Horroranteil, wo sie Leute gejagt und
geküsst haben. Ja, also ungefähr wie wenn man so ein Klischee-Porno, man den Klempner vorher bei seinem anderen Auftrag sieht, wo er einfach eine Spüle austauscht und dann geht er.
Ja.
Ja.
Das hat es halt. Die Story war halt auch nicht so richtig cool. Oder da. Deswegen war es halt einfach sehr langweilig und enttäuschend. Also wenn man halt Vampirismus als Pornografie haben möchte, dann ist eben die Jagd
ja
auch Aspekt dessen, was sexy ist. Oder die Verführung.
Genau.
Es ist ja auch oft, dass der Vampir verführt, dann gibt es die Einwilligung vom Opfer und dann treten die Handlungen in Kraft, gibt es auch. Und wenn er dabei nicht gerade Magie benutzt, um das Opfer zu verführen, ist das auch Konsent.
Ja, genau.
Also es hätte viele Möglichkeiten gegeben, es interessant zu machen und sie haben sich für keine davon entschieden.
Gibt es denn gute Beispiele?
Ich weiß keine. Ich habe ja auch in der Pornografie-Scheuge schon erzählt, dass ich nicht die Person bin, die stundenlang das Internet nach Pornografie durchsucht, die ihr gefällt. Sondern wenn ich über was stolper, was ich interessant finde, gucke ich vielleicht, ob es noch Geschwister hat, im Sinne von, ob ich Verlinkungen finde oder so, zu weiteren Sachen, die ich spannend finde. Oder ich habe halt als Teenager und Tween sehr viel nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, Vox-Pornos geschaut. Das ist meine pornografische Kenntnis.
Sollen unsere Fans dir aushelfen?
Gerne. Ja. Also wer einen guten Vampir-Porno kennt, meldet euch. Denn ich wäre interessiert, ob ich das tatsächlich gut finde.
Und damit sind wir schon mittendrin im Medienthema.
Genau.
Weil der Vampir wurde ja von so volksmythischen Umständen sehr, sehr oft rezipiert. Es beginnt mit Polidoris. Der Vampir hat er sich spätestens in der dunklen Romantik etabliert.
Ja, die ganzen Mythen. Es gibt ja Vampir-Darstellungen in quasi fast jedem Mythos der Welt, den man kennt.
Ja, sehr viel Kultur, zumindest Untote, über die man die Vampirmaske ziehen kann.
Ja, also wo es grob passt, gibt es in sehr, sehr vielen Kulturen.
Ja, die zumindest Geschöpfe, die untot sind und oft auch irgendwie Lebenskraft rauben.
Genau, Lebenskraft rauben und oder Blut, entweder Blut direkt oder spirituell Kraft, aber auch wirklich die Person dabei auslaugen. Und dieses Bild gibt es halt schon.
Ja, weil ich tatsächlich die Vampire, die sich auf dem Byronschen Helden aufbauen, ihn faszinierender finde. Also eben halt der Vampir Camilla Dracula so als Säulen und auf den hat sich dann ja dieser ganze, sagen wir, der westliche Vampirmythos aufgebaut.
Ja. Der Große, den man so kennt, der die größte Faszination hat.
Um den Porno-Übergang zu haben. Neben Camilla geht es ja auch um lesbische Vampire. Es gibt auch den soft-porno-artigen Vampir aus Lesbos, der, ich glaube, italienischer Film, könnte auch spanisch sein, keine Ahnung, europäischer 70er-Softporno, der ein bisschen neuen Ruhm erlangt hat, weil der Soundtrack als Vinyl nochmal aufgelegt wurde.
Ich muss mir das, glaube ich, auch nochmal...
Also sowas spricht mich halt mehr an als der dunkle Lord, aber... ja. Also ich bin keine... Ich finde Dracula halt nicht so.
Ach, Mittel.
Ja.
Manchmal. Manchmal ja, manchmal nein.
Mhm.
Aber ja, was gibt es noch für Vampire in Medien, die wir ansprechen wollen? Wir können jetzt natürlich nicht alle nennen, denn das sind Tausende, viele gut, viele schlecht, aber... Ein paar gibt es, die wir hervortun wollen. Wir haben eben schon über Buffy kurz geredet. In ihrer Konstellation mit Angel unter anderem. Aber prinzipiell finde ich, es ist eine großartige Serie, die viele Aspekte aufnimmt von Vampiren, die ich cool finde, aber die darüber hinaus einfach großartig ist.
Ja, eine der Lieblingsserien.
Ich würde sogar sagen, the all-time favorite.
Ja, für mich auch eine lebensprägende. Wahrscheinlich werden wir früher oder später eine Folge dazu machen. Es gibt immerhin auch Buffy und Angel-Rollenspiele.
Ja.
Aber speziell in der Vampirdarstellung bei Buffy, das schlägt halt manchmal sehr in so monströse Vampire um.
Ja, sehr viel, ja.
Genau, auch mit diesen Masken und so.
Ich finde aber tatsächlich, sie haben es sehr gut umgesetzt, dass die Masken bei den Vampiren immer sehr unterschiedlich aussehen.
Ja.
Und manche sehen in ihren Masken, finde ich, sehr sexy aus. Oder steht ihnen zumindest gut, es sieht cool aus. Bei manchen sieht es wirklich monströs aus.
Mhm.
Und ich finde das sehr, sehr cool, weil es auch meistens zu dem Charakter passt. Also... Angel zum Beispiel, finde ich, sieht als Vampir fast besser aus als ohne Vampirmaske. Er ist als Vampir auf jeden Fall ein Idiot, aber er hat auf jeden Fall eine Coolness, die mit in der Vampirmaske liegt. Da ist auch das Monströse, aber Angel, würde ich sagen, ist als Vampir auch der Verführer.
Man kann es sich zumindest vorstellen.
Ja, und Dagegen der Meister in der ersten Staffel ist halt das Monstrum.
Ja, der ist halt auch eher...
Nosferatu.
Genau, Graf Orlok inspiriert, wollte ich sagen.
Ja, und das macht Eindruck. Aber das ist halt das Monströse. Ich finde halt bei Buffy, es geht oft ins Monströse, aber das Verführer-Ding klingt an, gerade, dass die Vampire, die ihr Aussehen nutzen können, das auch tun und Opfer verführen, bis sie sie mit Leichtigkeit essen können.
Ja, es gibt auch Genres, wo Vampire einfach rein als Monster auftreten. Halt From Dusk Till Dawn hat halt mit der Tänzerin noch ein bisschen verführerisches Element, aber...
Aber sobald sie Vampire sind, sind es halt...
Genau, sobald sie Vampire sind, sind es einfach Monster. In einem Legend-Buch sind es auch Monster. Also da haben sie halt eben viele Aspekte vom des Verführerischen, das ewige Leben, dass eben auch ein Geist dahinter steckt, wird da weggenommen und es sind Monster, gegen die man kämpft. Das ist halt bei den Mook-Vampiren bei Buffy auch so.
In dem Zusammenhang möchte ich auch noch The Passage nennen. Das ist der erste Band von einem Dreiteiler, den Namen des Autors leider gerade vergessen, wo auch die Vampire so eine Art Zombie-Plage sind, die eben die Menschheit angreifen, nicht einzelne Menschen trinken, sondern die Menschheit angreifen. Fand ich auch ganz cool. Also war ich lese sonst gar nicht so gerne Horror. Das war definitiv Horror, das hat mich echt mitgenommen, während ich es gelesen habe, aber ich fand es trotzdem sehr geil. Es gibt davon auch eine Serie, die einen Teil des ersten Buches verfilmt hat. Die ist nicht schlecht, kam irgendwie nicht gut an, ich weiß nicht so richtig warum. Ich fand, sie hat die Stimmung ganz gut aufgenommen. Also wer gucken will, ob die Stimmung des Buches was für ihn ist, ohne das Buch zu lesen, kann sie in die Serie reingucken.
Ja, an Serien wird mir noch True Blood einfallen, wo ich immer die Serie möchte, die Stimmung des Intros hat.
Oh ja.
Ja,
Das Intro ist so unendlich geil und wenn die Serie die Stimmung des Intros 1:1 hätte aufnehmen können, wäre es vielleicht meine neue Lieblingsserie geworden. So ja, habe ich nach der ersten Staffel aufgehört zu schauen.
Das Intro macht es halt auch so präsent, dass Vampire als queer Metapher gesehen werden in der Serie mit dem God Hates Fangs, das vor einer Kirche steht und vorbeifährt. Also diese ganze Southern Gothic verrotten Ästhetik wäre exakt meins gewesen.
Ja, das Intro ist einfach unglaublich gut. Die Serie ist okay. Also wer Vampir-Thema mag und, ich sag mal, vampirische Intrigen möchte und vampirische Verführung möchte, aber bei Twilight denkt, warum beißt da niemand zu? Das ist deine Serie.
Ja, und es ist halt ein bisschen mehr Urban Fantasy als Horror.
Es kommen auch andere Dinge vor als Vampire. Und ich find's ganz cool. Außerdem ist es eine Serie, wo sowohl Buffy als auch Blade erwähnt werden, als Pop-Culture-References.
Ach du, Blade darf man auch gar nicht unterschätzen. Ist auch viel monströse Vampire, aber der erste richtig, richtig gute Comicfilm, würde ich sagen.
Ja.
Gut, also Tim Burton Batman nicht außer Acht lassen, aber so der neue Generation schon.
Ja. Ich fand den auch richtig, richtig gut. Aber um bei True Blood zurückzukommen, das basiert übrigens auch auf Büchern, und zwar den Suki-Büchern. Das erste heißt Living Dead in Dallas. Die sind auch eher groschenromanisch geschrieben, aber trotzdem ganz cool.
Ich fand Queere Tiere ja besser. Ja, was ist denn dein liebster Horrorvampir, der dir am meisten Horror rüberbringt, wo du am meisten Angst verspüren kannst? Was auch mal der Horror für dich ausmacht?
Oh, ich glaube, das war einer der Dracula-Filme, aber ich weiß gerade nicht welcher. Also, ja, das Dracula-Ding ist schon oft, finde ich oft schon ganz gut.
War schwarz-weiß?
Ich überlege gerade, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass du so ein Dracula-Eindruck in meinem Kopf war, aber ich weiß echt nicht mehr, welcher es war. Es war nicht der... Ich glaube, das war der Schwarz-Weiß. Kann sein, dass der Schwarz-Weiß war.
Bela Lugosi, ja. Wahrscheinlich ja. Dann.
Also auf jeden Fall ein sehr alter und der hatte bei mir sehr viel...
Ja, ich würde Eli aus Let the Right One In nennen, schwedischer Horrorfilm. Mhm. Weil Vampir ein Kind ist, also auch ein ewiges Kind.
Ah.
Das mit dem... halt so einen Diener hat. Und sozusagen neuen Diener, also so ein Außenseiterjungen aus so einer Siedlung rekrutiert. Das Ganze hat einen großartigen Soundtrack, spielt in so einer verschneiten schwedischen Hochhaussiedlung und zeigt eben, wie der Vampir jemanden verführt, aus der Perspektive des Verführten, und dadurch durch das Kindliche nochmal wird es gruseliger und auch einfach, wie, dass man halt merkt, wie monströs der Vampir dann eigentlich ist.
Mhm. Ja, ich fand auch im Interview mit einem Vampir, das Vampirmädchen hat für mich auf jeden Fall Gruselfaktor.
Ja, da genau, auch da ähnliches Ding mit dem in der Zeit gefrorene
Kindheit, die aber geistig eigentlich entwickelt sich noch irgendwo weiter, aber irgendwie auch nicht.
Ja, genau.
Das ist halt...
Also ihr Ding war halt auch hier die gruseligste Perspektive, ja. Claudia. Während Louis und Lestat, die hatten ja eine gewisse Romantik, wobei das dann auch gebrochen wird einfach. Dadurch, wie Lestat halt am Ende da in dem Haus sitzt und die Welt nicht mehr verstehen kann.
Da möchte ich gleich drauf zurückkommen, aber bevor ich das tue... wollte ich noch ein anderes Genre nennen mit Only Lovers Left Alive.
Also die Hipster-Vampire, die Musiker sind. Das hat Lestat hat auf seine Art mit Queen of the Damned auch betreten.
Auch, ja, aber ist es halt in voller Ästhetik.
Ja.
Und dieser Film ist wirklich einfach ästhetisch. Ich finde den so unglaublich schön.
Und auch perfektes Casting.
Ja.
Mit Tilda Swinton und Tom Hiddleston als Vampire.
Die.
Also ähnlich perfektes Casting wie Interview der Vampire übrigens. Das ist ja auch perfekt gecastet.
Das stimmt. Und ich habe ihn in den Film einfach verliebt, obwohl er eigentlich von dem Indie-Dingy gar nicht so sehr mein Vampir-Genre wäre.
Es ist langsam halt.
Ja, es ist langsam und es hat gar nicht so sehr diese Beiß-Ästhetik, aber ich finde ihn trotzdem unglaublich schön.
Es nutzt auch Detroit als Schauplatz. Und eine verfallene Stadt, in der verfallene Menschen bzw. verfallene Vampire leben. Also es ist richtig, richtig gut genutzt alles.
Ja, es ist super schön.
Das runtergepitchte Funnel of Love. Also der ganze Film ist langsam. Sie pitchen ein bekanntes Lied runter für den Film. Also es ist herrlich.
Der ist eine Filmempfehlung von uns. Wenn ihr irgendwas davon sehen müsst, dann das und Buffy.
Ja, nein, ich kann natürlich noch eine Hipster-Schaufel drauflegen und würde A Girl Walks Home Alone at Night empfehlen. Das ist schwarz-weiß und aus dem Iran, Vampir-Western. Es geht halt auch sehr hipstermäßig. Es geht halt um ein Vampir-Mädchen, das da halt. Ich kenne mich mit den ganzen islamischen Kopfbedeckungen nicht aus. Also sie hat halt so ein langes schwarzes Tuch über ihren Haaren, das wie so ein Dracula-Umhang, der ihr herweht. Es gibt eine Szene, wo sie da mit Skateboard fährt. Und es gibt eine Szene, wo sie halt mit ihrem Freund so Halloween-mäßig oder mit ihrem Opfer halt Kostümparty feiert und er ist als Vampir verkleidet. Und das spielt halt auch sehr mit dem Bruch der Dynamik. Oh.
Klingt echt cool.
Sollten wir uns mal angucken.
Ja, also nächster Videoabend steht.
Ja.
Aber um auf Lestat zurückzukommen, möchte ich einen Übergang schaffen. Wir haben in Erfahrung gebracht, durch einen netten Kommentar, dass es auch ein Lestat-Musical gab.
Ja.
Das ist leider nicht gut angekommen und lief nur eine Saison, glaube ich. Und nimmt aber auch die Claudia-Louis-Lestat-Dynamik auf und spielt darum. Und ich muss sagen, ich habe mir dann die Lieder schicken lassen und sie angehört.
Ja, genau. Wir haben ein paar Bootlegs erhalten.
Ja, und ich habe jetzt einen Ohrwurm von I Want More. Ich glaube...
Ist I Want More auch thematisch das für das Musical? Oder bist du mit der Musik zufrieden? Musst du jetzt nicht irgendwie das versuchen zu sehen?
Ich finde es tatsächlich schade, es nicht einmal gesehen zu haben, aber ich weiß nicht, wie gut ich es gefunden hätte. Weiß man halt immer nicht. Aber das Lied I Want More fand ich schon sehr spannend und cool. Es nimmt halt den Claudia-Aspekt auf. Es ist ihr Lied, wo sie darüber singt, wie es ist, als Kind
gefangen zu sein.
Als Kind, als auch hier gefangen zu sein.
Ja, das nicht altern dürfen, sich nicht entwickeln dürfen, ist auch ein...
Ja. Sie hat noch eine Ballade dazu, aber das I Want More ist das catchyere Lied.
Ja.
Ein bisschen gefeiert habe und also wahrscheinlich vor allem, weil ich direkt einen Ohrwurm hatte und es dann dreimal am Stück gehört habe und am nächsten Tag nochmal.
Die Konzertszenen in Queen of the Damned waren auch super aufwendig. Die haben halt da 3000 Gossen einfach in die Wüste gefahren, um die Konzertszene zu filmen. Deswegen sind die so gut. Und die konnten das natürlich abfeiern, weil das halt Gossen waren, die in so einem Rice-Film
gespielt haben,
mitmachen durften.
Ja. Aber um zu dem großen Vampir-Musical zu kommen.
Ja, zu deinem großen Vampir-Musical.
Naja, ich würde auch sagen, dem großen
Vampir-Musical. Ich denke, es gibt kein großes, das ist richtig.
Tanz Vampire. Es ist das Broadway-Musical. Es wird durchgehend in Deutschland gespielt.
Ja, das ist eines der Musicals, die in Europa viel, viel erfolgreicher sind als in den USA. Es ist halt Broadway gar nicht so etabliert wie hier.
Okay, deren Pech. Ich finde es super. Ich habe es in fast jeder Stadt oder jeder Stadt in Deutschland gesehen, in der es gespielt wurde. Also ich weiß gar nicht genau wie oft, aber 5-6 Mal bestimmt.
Ich kann sagen, dass ich es einmal gesehen habe.
Ich habe es noch nicht so oft gesehen wie Cats. Vielleicht kommt das noch. Aber es auf jeden Fall gehört zu meinen Lieblingsmusicals. Ich finde die Musik super, aber ich mag auch Meatloaf. Lieder sind von ihm oder seinem Komponisten, glaube ich. Demjenigen, der seine Lieder schreibt. Ich glaube,
es ist halt viel Rockoper.
Ja. Ich mag es gerne. Ich mag die Lieder, ich mag die Szenen, ich mag den Humor und ich mag den Film, auf dem es basiert. Und ich finde, dass es die Stimmung des Filmes sehr gut umgesetzt hat. Und jetzt kommst du.
Bei Tanz der Vampire habe ich zuerst den Film gesehen.
Ich auch.
Ja. Und fand ihn einen guten Eintrag in das Genre der Vampirkomödie.
Mhm.
Die gibt es ja auch zuhauf.
Ja, ich möchte an dieser Stelle auch noch Dracula tot, aber glücklich erwähnen, den ich sehr unterhaltsam finde.
Ja, das ist ja eine halt komplette Parodie.
Ja.
Sowas wie Vampire Party ist halt mehr eine Komödie oder What We Do in the Shadows.
Den kenne ich gar nicht.
Den sollten wir auch sehen.
Aber Vampire Party ist auch ist eine französische Vampirkomödie, großartiger Film. Habe ich auf DVD, wer es jetzt leihen muss.
Ja, genau. Nee, es gibt halt Vampire überspitzt und albern, weil die Ernsthaftigkeit, der Pathos, der an Vampiren dranhängt, der lässt sich halt leicht überspitzen und parodieren.
Ja.
Und ja, bei Tanz der Vampire wird es halt nicht komplett überspitzt, aber es gibt schon überspitzte Darstellungen. Und es ist ein komödiantischer Film. Es gibt Szenen, wie das auf dem Sarg gerodelt wird, Putsch, die von Wölfen verfolgt wird und so, sind alles coole, ikonische Szenen.
Aber es gibt auch den Vampir, der mit einem Buch im Mund aufgehalten wird, also der sein Buch im Mund gestellt bekommt, aufgehalten wird, davon jemand zu beißen.
Es gibt grandioses Set-Design, nämlich eine Szene, wo Vampire tatsächlich tanzen, das ist ein großer Ball. Und im Ballsaal drehen sich halt nur die Menschen, also man sieht einen Spiegel und da drehen sich nur die Menschen.
Ja.
Was sie halt gemacht haben, indem sie zwei Räume gebaut haben am Set. Und beim
das
anderen.
Das ist kein Spiegel, das ist Glas.
Genau, auf der anderen Seite sind halt Stunt-Doubles, die sich drehen. Und so haben sie es halt hingekriegt, dass da der Effekt ist, die alle kein Spiegelbild haben. Man stellt fest, okay, wir sind die einzigen Menschen auf dieser Party.
Ja, und es ist im Musical exakt so übernommen worden. Also, da sind dann auch Tänzer auf der
anderen Seite.
Auf der anderen Seite. Und es ist auch eine sehr coole Szene. Man kann natürlich dann immer, wenn man das schon fünfmal gesehen hat, fallen einem die winzigen Fehler auf, wo sie nicht absolut synchron sind, aber das bin ich. Das fällt mir. Ich werde teilweise engagiert, um sowas zu finden. Aber, ernsthaft, mich fragen Leute für Tanzsachen nach Kritik für Synchronität.
Okay, also du bist gut in so Continuity-Dingen.
Ja.
Du bist auch gut im Lektorat, also offenbar ist das auf Fehler achten in Medien dein Ding.
Ja.
Aber sowohl Tanz der Vampire als auch Tanz der Vampire das Musical sind halt stark mit Roman Polanski und seinem Leben und Werk verbunden.
Sie sind halt von ihm.
Genau, es ist halt.
Und er hatte da in jedem Bereich stark seine Hand drin.
Genau, es ist halt auch einfach. Seine Handschrift ist da drin und er macht halt auch Dinge, weil er sie gut findet. Zum Beispiel, dass es Fanking-Szenen sowohl im Film als auch im Musical gibt, das macht er für sich.
Ja, eine, dieselbe.
Ja, das macht er für sich.
Ja.
Das, also, Roman Polanski ist durchaus ein BDSMler, was man in einigen seiner Filme auch merkt, aber ist halt auch eine sehr kritische Figur.
Ja, also gleichzeitig auch eine. Wie ein Vampir eine sehr tragische und eine sehr kritische Figur.
Ja, also. Um es nochmal zusammenzufassen, Polanski ist halt in Polen aufgewachsen und früh im Krakauer Ghetto gelandet, wo er, nachdem seine Eltern ins KZ verschleppt wurden, mit 10 Jahren geflohen ist, um sich sozusagen durchzuschlagen im besetzten Polen. Er hat danach Film studiert und musste Polen verlassen, weil er mit den Botschaften seiner Filme gegen die Parteilinie verstoßen hat im kommunistischen Polen und ist dann ins Exil gegangen. Also schon eine tiefe Trauma-Historie. Und seine Frau, Sharon Tate, wurde schwanger von der Manson-Familie, also Mördern in den späten 60er Jahren, ermordet. Und das hat ihn ziemlich ruiniert. Und ihm werden aber eben glaubhaft 2 Vergewaltigungen zur Last gelegt, beziehungsweise eine hat er zugegeben. Ich möchte auch gar nicht so sehr in die Details gehen, das brauchen wir nicht hören. Ja, genau, er hat halt eine sicher begangen, eine wird ihm glaubhaft zur Last gelegt und ist halt auch einfach dahingegen schuldig und entzieht sich halt jetzt seit den 70er Jahren der Justiz. Also es gab halt immer wieder internationale Haftbefehle und Versuche, ihn zu einer Verhandlung in die USA zu bewegen, aber er hat sich da immer entzogen und es gibt halt aus der Kulturszene immer einen großen Schwung an Leuten, die ihm dabei helfen, obwohl er halt einfach zugegeben und offensichtlich ein Vergewaltiger ist.
Ja, und das... Und ja, die Person kann man deswegen nicht gut finden. Gleichzeitig habe ich hier das Problem, dass ich tatsächlich sein Werk, speziell dieses Musical und diesen Film, sehr, sehr gut finde. Und er auch, man ist aus dem Kontext seiner Werke auch nicht unbedingt erwarten würde, dass er eine solche Vergangenheit hat.
Also in welchem Sinne meinst du das? Immer so?
Also die Trauma, ja schon. Die, finde ich, merkt man teilweise, dass er da auch Verarbeitung mitmacht mit seinen Filmen. Also wenn man es weiß, kann man Dinge in den Filmen finden, wo man das Gefühl bekommt, es ist Verarbeitung von Dingen, die ihm passiert sind. Aber dass er ja sich als...
Dass er sexuell übergriffig
ist. Dass er sexuell übergriffig ist, will ich aus dem Film nicht unbedingt.
Naja, es gibt eine Szene, wo er halt das Banking beobachtet durch ein Schlüsselloch und sich da dran erfreut als... Charakter.
Das wird nicht unbedingt als erfreuen.
Danach ist er verliebt, aber.
Ja, aber nicht wegen dem. Also, er war schon vorher verliebt.
Ja, weil er sie heimlich beobachtet hat. Nein, ja. das meine ich.
Das heimlich beobachten, ja.
Und es gibt halt immer wieder mit fragwürdiger Konsent und Machtgefällen und Brechen von diesen und sowas. Gibt es halt immer wieder Elemente in seinen Filmen, aber das ist. Ja, wir müssten eine komplette Werkanalyse machen, um da zu sehen, ob man es aus seinen Filmen deuten kann. Aber es ist halt einfach die Frage eher, wie sehr rezipiere ich noch Werke von Leuten, die tragisch wie ihre Lebensgeschichte ist, einfach Vergewaltiger sind. Oder sonst wie, sich schlimme Dinge zu Schulden haben kommen lassen. Aber aktuell ist sexuelle Gewalt ein sehr, sehr großes Thema und hat sehr, sehr viele Werke gerade in einen neuen Kontext gerückt.
Ja, ich finde es sehr schwierig, weil eigentlich würde ich sagen, auf keinen Fall geht nicht. Aber gleichzeitig gehört der Film oder das Musical zu Werken, die ich sehr schätze. Und in diesem Fall ist für mich die Schere Autor und Werk tatsächlich einfach da. Ich würde mir wünschen, dass er sich dem Verfahren stellt und einfach zu dem steht, was er getan hat. Und sich vielleicht, ich weiß halt nicht, ob er sich verändert hat als Mensch. Kann man nicht wissen, ne? Ob das für ihn ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit ist. So oder so hat er es getan, aber das ist halt nochmal ein Unterschied, ob er sich keiner Schuld bewusst ist, eine Schuldbewusstsein hat und versucht, dagegen anzugehen in einer Weise. Würde für mich einen Unterschied machen.
Also für dich wäre Rehabilitierung an sich möglich von Leuten, die sowas...
Ja, prinzipiell ja, aber dass er sich ihn entzieht, finde ich es schwierig, was ich von ihm halten soll. Weil gleichzeitig ist es bei mir halt eine große Liebe zu diesem Werk tatsächlich. Wo ich eine Schere machen muss... Und sagen, ich antizipiere das, obwohl ich das Verhalten von dieser Person nur für falsch halten kann.
Warst du denn, als du dich in das Werk verliebt hast, dir schon bewusst, dass es von Polanski ist und wer Polanski ist?
Ja, aber nicht im Detail. Also, ich hatte es mitbekommen, dass er wegen dieser Vorwürfe geflohen ist und sich dem Gerichtsverfahren entzogen hat. Details wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber prinzipiell hatte ich es mitbekommen. Und trotzdem habe ich mich in dieses Werk verliebt. Also offensichtlich war da eine Schere bei mir zwischen Autor und Werk, dass mein Wissen über diesen Autor nicht das Werk für mich beschädigt hat. Mhm. Was in anderen Fällen durchaus schon so war. In diesem Fall nicht. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber ja, es ist halt so.
Für mich, es ist nicht so, dass ich jetzt Filme, in denen solche Menschen involviert sind, nicht mehr ansehe. Also weder jetzt auf der schaffenden Seite noch auf der Produzentenseite. Es ist nicht so, dass ich jetzt alle Filme, die Harvey Weinstein produziert hat, aus meiner Filmografie streiche und nie wieder sehen werde. Es ist einfach ein so breites Werk und er war halt Produzent, nicht? Auch wenn er da natürlich oft sehr hands-on war, im schrecklichsten Sinne. Mhm. Polanski kann ich halt auch nicht mehr ohne den Kontext betrachten. Ich finde, er ist eine tragische Figur einfach. Also ich glaube, auch ein gutes Beispiel für so eine toxisch maskuline Gesellschaft. Mhm. Es hilft ihm niemand, mit seinem Trauma umzugehen, in keinem der Fälle, sondern da ist er mehr oder weniger mit allein gelassen, mit seinem Holocaust-Trauma und mit dem Trauma der Morde seiner Frau. Aber wenn es darum geht, der Justiz zu entkommen, ist plötzlich ein erschreckend großer Teil der Kulturszene dabei, ihm zu helfen und ihm da sozusagen Beihilfe zur Flucht zu leisten und die französische Botschaft anzuschreiben und was nicht alles, um ihm vor der Justiz zu bewahren. Und ja. Das zeigt, glaube ich, wie mit Trauma und sowas in unserer Gesellschaft umgegangen wird.
Ich finde es auch erschreckend. Ich habe sogar Artikel gelesen, die eben das runtergespielt haben.
Ja.
Also, die halt so, ja, er hat da Anschuldigungen, aber eigentlich war das alles gar nicht so.
Nee, also tatsächlich. Tatsächlich gibt es da einen Plea Deal, also das ist praktisch ein Geständnis, um halt im bestimmten, im amerikanischen Rechtssystem kann man halt gestehen und dann praktisch eine Vereinbarung treffen, in welchem Rahmen die Verurteilung passiert, dafür, dass ein Geständnis existiert und sie kein Beweisverfahren führen müssen. Und in diesem Fall existiert jetzt ein Plea Deal, der auf eine Bewährung abzielen sollte. Und er hatte den Verdacht, dass der Richter sich nicht daran halten wird. Und ihn nicht zur Bewährung verurteilen wird.
Mhm. Aber jedenfalls, ja. Die Reaktion der Medien war teilweise erschreckend.
Was ich halt denke, ist, man kann Werke auch von Sexualstraftätern und von sonst wie schlechten Menschen rezipieren, aber ich würde mich da nicht zum Fan erklären. Mhm. Also ich kann nicht Fan von Polanski sein.
Yeah.
Ich kann sagen, Chinatown ist ein guter Film. Tanz der Vampire ist ein sehr cooles Musical. Aber ich kann nicht sagen, ich bin...
Polanski-Fan.
Ich bin Fan davon. Mhm. Einfach, weil ich den Kontext der Person kenne. Und ich würde halt immer versuchen, nicht zu partizipieren. Also ich würde es nicht ohne Hinweis weiterempfehlen. Ich glaube, der Hinweis haben wir deutlich gemacht, wessen Werk das ist. Und je direkter das Geld zu diesen Personen fließt, umso...
schwerer ist es,
dass dafür Geld
ausgeben.
Genau, einfach da ihn sozusagen, wenn ich halt ihn damit nicht direkt unterstütze. Indem ich halt ein Buch lese, das ich schon besitze, oder indem ich einen Film gucke, der im Fernsehen läuft. Dann, ja, dann
ist. Dann kann ich mich auch einem Film erfreuen.
Genau, kann ich den Film auch angucken. Aber ich habe ihm kein Geld gegeben. Und gerade bei sowas wie Crowdfundings in moderner Zeit oder Self-Publishing-Büchern, Patreons, was nicht alles, da würde ich bei
solchen. Da würde ich auch eine Grenze ziehen.
Genau, da.
Also beim Musical, ich habe keine Ahnung, wie seine Verträge sind. Ich gehe stark davon aus, dass er da auch prinzipiell was von kriegt, wenn das Musical erfolgreich ist.
Ja.
Trotzdem würde ich wieder reingehen. Aber da geht mehr Geld als an ihn, hoffe ich, auch an die Musical-Darsteller und das Produktionsteam des Musicals. Was noch ganz viele andere Leute sind, die ich als Musical-Fan sehr schätze.
Genau, die sich hoffentlich nichts haben zu Schulden kommen lassen, von dem wir noch nichts wissen.
Genau.
Ja, beim Rollenspiel, bei dem es natürlich für Vampire auch viel Kram gibt, ist es natürlich schwieriger, wenn es da problematische Elemente gibt.
Mhm.
Weil man ist immer auch selber mit Autor. Und ja. Rezipiert ist halt noch viel direkter. Und da, also man kann kaum Rollenspiel ausüben, ohne selber zu partizipieren. Dafür hat man natürlich auch mehr Autoren in Einfluss. Also, wenn du Rollenspielst, kannst du halt viel mehr Elemente rausnehmen und verändern und so, aber geschrieben sind sie trotzdem.
Also gut, wenn jetzt ein Rollenspiel nichts davon enthält und der Autor sich was hat zu Schulden kommen lassen, finde ich's. Nö, Geld geht wahrscheinlich sehr viel direkt an ihn, ist immer noch schwierig. Aber noch schwieriger ist natürlich, wenn etwas von solchen Einstellungen, die zu Straftaten geführt haben, im Regelwerk auftauchen oder in den Büchern auftauchen.
Ja.
Und man es als Spielleiter rausnehmen müsste. Das finde ich, da würde ich, glaube ich, das ganze Regelwerk versuchen zu meiden.
Ja, es gibt halt ein Oldschool-D&D-Abenteuer, wo Alice Wunderland mit Vampiren verbunden wurde. Was an sich eine coole Idee ist, aber der Autor ist halt leider ein so schwärzlicher Mensch und Vergewaltiger, dass ich das Buch zum einen hier nicht namentlich nenne, um ihm keine Werbung zu machen. Und zum anderen, ich habe es im Regal stehen, aber ich schlage es nicht mehr auf. Und ich habe es bisher nur nicht weggegeben, weil ich auch nicht wusste, an wen und warum.
Wir können ja mal ein Feuer machen.
Auch kritisch irgendwie. Aber ja, kommen wir zu Vampire, die Maskerade. Einem meiner Lieblingsrollenspiele. Einem, wo ich persönlich beruflich mit verbunden bin. Das aber auch eine derbst problematische Vergangenheit hat.
Ja.
Und zwar auch eine derbst problematische jüngere Vergangenheit. Es gibt Bücher, die antiziganistische Begriffe als Titel haben und dieser Volksgruppe magische Diebesfähigkeiten zuschreiben. Also ohne Scheiß, ist nicht auf Deutsch übersetzt worden, ist aus den 90er Jahren, aber gibt es. Es gibt halt Vampire, die da mit rassifizierten Klischees belegt werden, dass halt diese Vampir-Clan, das sind die Leute aus dem Nahen Osten und deswegen heißen sie Assamiten. Und sind auch so böse Assassinen-Typen.
Mhm.
Und ja, auch wieder antiziganistische Klischees mit den Ravnos, die alle einer Sünde verfallen sind und Leute austricksen. Also sowas belastet so ein Buch.
Ja.
Um das direkt vorweg zu sagen. Aber es ist halt auch eine der einflussreichsten Reihen. Und ich habe angefangen, sie, bevor mir all das bewusst war, dass es problematisch ist, wie es funktioniert und so, habe ich angefangen, dieses Spiel zu spielen und zu lieben.
Mhm.
Und ich habe es jetzt zu mir selber gemacht und ich hoffe, dass es bei mir halt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, was diese Volksgruppen angeht. Dass ich jetzt schlechter von denen denke.
Kannst nur hoffen.
Genau, aber es vermittelt halt irgendwie so ein bisschen diese Bilder mit und bedient da Klischees oder hat das zumindest getan in seiner über 25-jährigen Publikationsgeschichte.
Es wird ja immer wieder von unterschiedlichen Leuten auch produziert, oder nicht?
Ja, genau. Es gibt eine Kontinuität, aber es sind halt immer wieder neue Generationen von Autorinnen, die sich damit beschäftigen. Und in der aktuellen Edition, an der ich halt in der deutschen Übersetzung mitgearbeitet habe, die auch gerade sozusagen in der Vorbestellungsphase ist, dass sie jetzt auf den deutschen Markt kommt, wo ich mich richtig drüber freue, wo ich auch stolz drauf bin. Zu Anfang der Edition wurde da von der Werbung auch noch sehr darauf gesetzt, Leute zu schockieren und edgy zu sein.
Mhm.
Und da wurden dann halt auch so ein paar Alt-Rights Sachen reingeschrieben, um die Leute mitzunehmen. Und wurde halt der Autor dieses Alice im Wunderland Vampir-Produkts angeheuert und hat die Plattform genutzt, um einer Transfrau sozusagen als Easter Egg eine reinzuwirken und sie als Monster darzustellen in dem Solo-Abenteuer, das er schreiben durfte.
Mhm.
Und die Pressemitteilungen waren auch sehr konfrontativ. Es wurden reale Menschenrechtsverletzungen. In Tschetschenien werden halt queere Menschen teils in Lager gesperrt, teils ermordet. Und das wurde praktisch als, aha, das ist natürlich stecken Vampire dahinter, verwendet. Das geht nicht.
Nee.
So reale Verbrechen halt als, eigentlich sind es Vampire und die Menschen sind nicht die Bösen und so. Nein, das sind einfach Menschen, die das tun und es passiert. Und ja, also es gab da wirklich problematische Stellen, aber ich habe eben auch in der Arbeit mit der englischsprachigen Redaktion und im Prozess nach der Veröffentlichung der ersten Bücher, also Edition, mitgekriegt, wie sehr die Leute an Änderungen interessiert sind, an Besserung. Denn das ist ein Buch, das ständig irritiert wird. Für neue Druckauflagen werden da Sachen angepasst, halt, ob irgendwie eine kleine Regelsache besser formuliert werden kann, ob da irgendwas nicht funktioniert hat, aber es werden eben auch Formulierungen im Buch verändert. Also dieser Tschetschenien-Teil wurde komplett rausgenommen, was hat sich was anderes ersetzt. Es wurden diese Alt-Right-Anspielungen alle rausgenommen. Es wurde dem Buch ein Anhang hinzugefügt. Also die erste Auflage hatte 400 Seiten, die neue hat 432. Und diese Seiten wurden unter anderem genutzt, um einen Anhang über sicheres Spiel und einen Anhang darüber, wo sie sagen, dass sie nicht wollen, dass Nazis dieses Spiel spielen. Und dass es hier zwar Monster geht, aber es geht nicht darum, dass die Spieler Monster sein sollen, das als Entschuldigung benutzen. Und als solche klaren Statements wurden da eingefügt und halt sowas wie, dass Veganer als negativ benutzt wurde für Vampire, die nur Tierblut trinken, wurde auf eine reine Internebene gezogen und wird nicht mehr im direkten Regelteil. Also solche, sie arbeiten an der Sprache. Ja. Sie verwenden Neopronomen und für nicht-binäre Charakter und sowas. Das sind halt alles Schritte, die da getan werden, um sozusagen das Setting besser zu machen und sich von diesem ganzen Palast zu lösen.
Funktioniert das für dich?
Für mich ja. Für mich ist das genug, aber wenn ich jetzt Romani wäre, wüsste ich nicht, ob ich mich jemals wieder mit dem Spiel beschäftigen wollen würde, nachdem ich irgendwie den Scheiß mitgekriegt habe, der in den 90ern passiert ist.
Ja, klar. Und dann auch eine neue Version, die dann am Anfang auch noch solche Probleme hat, ähnliche Kerben schlägt.
Genau, nicht dasselbe in ähnliche Kerben schlägt, genau.
Da hätte ich, glaube ich, auch Bedenken an der Stelle. Wenn man das Spiel allerdings schon mag, ist es eine schöne Entwicklung, die man verfolgen kann.
Genau.
Und eine positive Entwicklung, die
ich auch versuchen versuchen kann, beizutragen.
Ja.
Eben als Transfrau, die sich da einbringt und versucht, da eine queere Stimme zu sein innerhalb dieser Spielgemeinde auch. Genau, und hat sowas wie die Assamiten wurden halt umbenannt. Mhm. Man merkt, dass sie an Änderungen interessiert sind. Und ich sehe halt auch die Intention der ursprünglichen Autoren also Rollenspiel-Franchises gerade große haben halt eine Unzahl an Autoren, eine Unzahl an Spielleitern und Community-Mitgliedern, die alle prägen, wie das Spiel gespielt wird und aussieht. Aber Stuart Wieck, einer der Schöpfer der World of Darkness, mit dem war ich okay bekannt, der ist leider früh verstorben und ich habe halt eine kurze Zeit, bevor er verstorben ist, das war nicht absehbar, also das Gespräch war nicht, es ging um sein Erbe, sondern es ging um das publizistische Erbe der World of Darkness, was passiert ist. Und ich habe damals den Punkt gemacht, dass sozusagen der große Einfluss war, dass Player-Facing-Bücher entstanden sind. Dass Bücher, die sich eben primär an Spieler richten, mit den Clans-Büchern, halt das sind, wie es geprägt hat. Und er meinte, dass er viel stolzer wäre und hofft, dass das Erbe der World of Darkness ist, dass die Rollenspielszene inklusiver geworden ist und sich für Frauen und queere Menschen geöffnet hat.
Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Statement.
Genau, es gewinnt noch mehr Gewicht dadurch, dass er erst irgendwie 3 Wochen nach seinem Tod gesagt hat, aber...
Ja, aber es hätte eigentlich...
Es wäre immer gut gewesen.
Es wäre immer gut gewesen,
genau. Und wenn ich, halt wenn jemand das so in Erinnerung behalten möchte, der das geschaffen hat und ehrlich rüberbringt, dann sehe ich halt die Originalintention der ersten Autorengeneration durchaus als was Positives. Mhm. Und ja, es ist halt die Frage mit der Weiterentwicklung und wie sehr man das noch trennen kann.
Aber da ist natürlich auch was Besonderes für dich, daran mitgewirkt zu haben, dass die deutsche Version... diesem Sinne entspricht.
Klingt jetzt wie eigentlich was, ob ich dafür Applaus wollen würde, aber nee, nein. Halt sowas wie die Möglichkeit zu nutzen, nicht-binäre Mitglieder der Community anzusprechen, wie wir Neopronomen übersetzen sollen. Oder eben im Lektorat Leute zu beschäftigen, die halt auch ein Auge auf sowas haben oder auf die rassistischen Elemente, die im Spiel, die passieren könnten in Übersetzung.
Mhm. Ich sehe da überhaupt kein Eigenlob, weil es einfach nur eine Hervorhebung von etwas ist, wo du dich freust, daran mitgearbeitet haben zu können, dass es dem entspricht, was du dir gewünscht hast, was sich viele Fans wünschen und was sich aber offensichtlich auch einer der Erfinder des Ganzen gewünscht hat.
Ja, nee, was ich meine ist halt, das sollten alle Verlage machen für alle Sachen, wo solche Themen raufkommen.
Ja.
Und es sollte nichts Besonderes sein, das ich erwähnen muss, aber ist es deswegen erwähne ich es.
Genau, wir sind in einer Umbruchszeit, wo es endlich gemacht wird. Und wo man immer nur erwähnen kann, dass es sinnvoll ist, es zu machen, damit es bald möglichst alle tun.
Genau, ja. Hast du Vampire schon mal gespielt?
Ja.
Ja, ich weiß es, weil ich dabei war.
Ich wollte gerade sagen, wir waren zusammen gespielt. Ich weiß gar nicht, hattest du geleitet oder war das...
Ich habe geleitet.
So lange her.
Ja.
Also bei mir ist es leider sehr lange her, dass ich es gespielt habe. In einer Phase, wo wir in einer sehr großen Rollenspielrunde sehr viele Systeme ausprobiert haben.
Ja.
Wir waren 6 bis 8 Leute immer pro Abend. Und haben einfach verschiedenste Systeme, die uns angesprochen haben, ausprobiert unter anderem Vampire und wir hatten viel Spaß, aber sind dann irgendwann auch wieder weitergezogen.
Ja, Vampire ist halt ein Spiel, man spielt Vampire als Geheimgesellschaft, man spielt Vampire als auch eine richtig statische Gesellschaft, die Charakter faktisch aktiv verändern müssen, um zu was zu kommen, wo halt eben dieses Vampire als Wirtschaftsboss, was ich vorher ein bisschen drin ist, also die alten Vampire sind halt tatsächlich die eine obere Generation, die nicht die Leute nicht aufrücken lassen will, wo es halt eigentlich für immer so weitergehen würde, wenn man nichts verändert, weil Vampire sterben nicht durch Alter weg oder sowas, sondern man ist in einer Statik gefangen, muss das aufbrechen und die Vampire spielen halt alle praktisch Intrigenspiele miteinander, um sich die ewigen Nächte rumzubringen, aber es geht halt auch einfach um sehr, sehr viel für sie. Und es gibt da einfach sehr viele verschiedene Vampir-Clans, also Gruppierungen, die untereinander unterwegs sind, alle unterschiedliche Vampir-Klischees repräsentieren.
Ja. Wie viele sind es? Weißt du es?
Es gibt 13.
Sinnvollerweise.
Ja.
ich glaube, ich kenne gar nicht alle. Also ich habe ein paar habe ich im guten Kopf.
Du könntest wahrscheinlich nicht alle aufzählen.
Nein, ich habe von allen schon mal gehört und ich habe von den meisten zumindest ein Bild im Kopf, aber ich kann nicht alle aufzählen. So sehr bin ich da nicht im Thema. Das kann sich mit der neuen Edition vielleicht ändern.
Ja, und Vampire ist auf jeden Fall auch super einflussreich für die Popkultur. Ja. Halt, dass Vampire so Familien und Clans haben, kommt im Grunde daher. Und ich sag mal, sowas wie Blade, wie er gewesen ist, oder Underworld oder so, das und vielleicht wahrscheinlich auch die Familien bei Twilight und so, es ist gäbe es alles nicht, wenn Vampire was gerade nicht dieses Vampire als soziale Gesellschaft Ding aufgegriffen hätte. Anne Rice hat natürlich Beiträge geleistet, aber ich denke, Vampire was gerade ist da fast noch einflussreicher und hat da eben dieses ganze Gossi-Vampir-Genre wirklich, wirklich etabliert und sich ist eine popkulturelle Macht.
Ja, ja. Es macht aber auch Eindruck, also die einfach vom Spielgefühl und auch von dem, wie die Bücher aufgemacht sind, es ist halt einfach, es bringt der Popkultur einfach was ein.
Also es fühlt sich halt richtig vampirisch an, wenn man das spielt.
Ja, absolut.
Und ja, man kann alle Arten von dieser ganzen Vampir-Faszination, die wir aufgezählt haben, da mit reinlegen.
Entweder alle oder ja, jeden Aspekt, der einem gefällt, kann man mit aufnehmen.
Genau. Hast du einen Clan?
Ich habe einen Lieblingsclan. Das ist Toreador. In erster Linie wegen ihrem Fashion Sense.
Und wenn du einen klaren Fashion Sense aussuchst, bist du auf jeden Fall Toreador.
Ja, exakt. Aber ich habe die Fashion-Bilder aus dem neuen Regelwerk gesehen und ich stehe zu meiner Entscheidung.
Ja, ich mache die Toreador auch ganz gerne, aber momentan fühle ich, glaube ich, die Gangrel am meisten. Das ist halt ein eher wilder, naturverbundener Vampir-Clan. Ja gut, ein bisschen das Primal Jägerhafte brauche ich gar nicht, aber es ist ein Clan, mit dem die vampirische Natur sehr präsent ist und halt deren Körper sich eben verändern und Spuren ihrer Erlebnisse tragen.
Dabei bist du doch im BDSM ganz gegen Spuren. Ich möchte das mal gerade hier aufzeigen.
Ich beziehe das nicht auf Kink in diesem Fall, sondern eher auf meine Trans-Dasein.
Ja, das... macht schon Sinn.
Ja. BDSM würde ich deutlich weniger machen, wenn da permanente Tiermerkmale zurückblieben.
Ja,
ja. Einmal geschlagen, plötzlich wachsen die Hasenohren oder so. Nein.
Was? Den Zusammenhang musst du mir an einer anderen Stelle mal erklären.
Also ich wollte nur sagen, dass die Gangrel haben halt tierhafte Merkmale, die Spuren ihrer Entwicklung an ihnen sind. Und
aber sie sind auch ein kleines Wandels im Gegensatz zu den anderen.
Genial, ja. Durchaus auch auf Unabhängigkeit bedacht und solche Sachen. Ja, Gangrel. Aber ja, wie gesagt, ich liebe Vampire Maskerade. Ich habe da 8 Monate meines Lebens reingesteckt, diese Edition zu übersetzen. Und bitte holt sie euch, wenn ihr es verkraften könnt. Aber ich stehe dahinter. In der aktuellen deutschen Ausgabe, wie sie da ist, stehe ich absolut dahinter.
Wie sie bald für euch da ist.
Ja, genau, wie sie bald für euch da ist. Und betrachte das als Aufforderung und als mein Endorsement dafür.
Ich nehme auch eine übrigens.
Ja. Aber es gibt, ist nicht die einzige Verwendung von Vampiren im Rollenspiel.
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich auch Vampire in Rollenspielen, die eigentlich nicht dafür bekannt sind, aber es gibt auch Spiele, wo sie tatsächlich Kern sind.
Mit welchem wollen wir anfangen?
Erzähl du doch mal von denen, die ich alle nicht kenne.
Okay, cool. Es gibt viele Spiele, die Vampire als Kernelement verwenden. Es gab zum Beispiel einen Remix von Vampire die Maskerade, Vampire the Requiem, auch von... ich glaube, damals noch White Wolf, auf jeden Fall von einem der Verlage, die halt das Ganze neu aufgebaut haben, tatsächlich den ganzen alten Ballast weggelassen haben und eine neue Basis gemacht haben, die halt Elemente remixt, wieder Sachen wieder aufgreift, ist regeltechnisch neu ordnet, aber eben nicht diese super ikonischen Clans verwendet, was auch durchaus noch Freiheit gegeben hat, da ist weniger Gewicht auf den einzelnen Clans und mehr Gewicht auf den politischen Gruppierungen der Vampire. Was ich auch ganz interessant fand. Und ein minimalistischer Ansatz an die Clans ist okay, es müssen nicht 13 sein, jedenfalls sind es 5 gewesen. Ich fand es auch sehr interessant, aber es fühlt sich halt nicht so an wie die Maskerade. Die Maskerade ist halt einfach so ein Monolith, dass man schwer aus dem Schatten treten kann. Aber ja, Requiem hat auf jeden Fall coole Ansätze, wie man es anders machen kann und hat einige meiner liebsten Vampir-Rollenspielbücher gemacht mit den In-Time-Clan-Büchern, in denen sehr beschrieben wird, wie es sich anfühlt, zu diesem Clan zu gehören. Auch da ist Gangrel eins meiner Liebsten wahrscheinlich Teil der Entscheidung, warum ich diesen Clan so gut mag.
Vielleicht.
Ja, den gab es in beiden Editionen, aber ansonsten gibt es sicherlich noch andere Urban Fantasy-Spiele und Vampir-Spiele, wo die halt alle ähnlich in der World of Darkness-Kerbe schlagen. Was anderes ist Night's Black Agents. Da jagt man Vampire. Man ist praktisch so den Agent, so ein bisschen Jason Bourne oder die Leute aus Ronin, der auf eine Vampirverschwörung stößt und sich dann zum Zentrum vorkämpft, um herauszufinden, was die Vampire eigentlich treiben. Das ist ein actionreiches Vampirjägerspiel.
Besitzt du dieses Spiel?
Ja.
Wollen wir es bald mal spielen?
Das können wir mal machen.
Wunderbar. Dann haben wir es geklärt. Du hattest noch von Thirst and Hunger erzählt.
Ja, genau. Es gibt auch gerade in Corona-Zeiten sinnvoll Solo-Vampir-Spiele, wenn man halt die Einsamkeit der Nächte füllen muss. Es gibt Thirst and Hunger. Die sind beide sehr erotisierend gedacht. Da geht es darum, dass man ein Vampir ist, der von seinem Opfer trinkt oder entscheidet, wie sehr man jetzt von seinem Opfer trinkt. Oder man ist jemand, der halt praktisch ein Date mit einem Vampir hat oder sich seinem vampirischen Herrin unterwirft. Oder seiner Herrin, je nachdem, nach Wahl. Und das sind beides halt so im Grunde Kartenspiele, die einem Prompts geben, mit denen man dann Sachen aufschreibt oder sich ausdenkt oder diktiert oder wie auch immer man es festhalten will. Aber man spielt mit sich selber und stellt sich die Situation vor.
Mhm.
Ähnliche Richtung ist auch Thousand Year Old Vampire. Das ist ein Spiel, wo es da um die Lebenserlebnisse eines 1000 Jahre alten Vampirs geht. Ist auch ein Letter-Writing-Spiel. Also man schreibt beide Spiele. Wenn man Thirst and Hunger als eins zählt, sind auf jeden Fall Solo-Spiele, die sich mit dem Vampirtum beschäftigen. Monster Hearts sollten wir nicht unerwähnt lassen, haben wir immer wieder.
Natürlich. Man spielt hier natürlich, die Monster sind. Eins dieser Monster-Beispiele ist der Vampir.
Ja, und der ist halt eine eher manipulative Person und unnahbar. Dessen Sex-Move ist, keinen Sex mit anderen Leuten zu haben und sich zu verweigern.
Ach ja.
Da wird er ausgelöst, es gibt Bonus und hat aber auch eben sowas wie Kräfte, die halt Konsent überschreiten können. Halt Hypnose-Dinge und sowas. Also man merkt schon, was das Monströse ist, eben dadurch, wie die Kräfte genutzt werden. Der Vampir ist halt jemand, dem es leicht fällt, Leute zu manipulieren und fernzuhalten von sich und andere Leute als Werkzeuge zu sehen. Genau, aber es gibt natürlich auch Vampire, die verwendet werden in bestehenden Rollenspielen. Berühmt berüchtigt ist sicherlich Strahd in Dungeons & Dragons, wo es halt mit Ravenloft schon ein altes Abenteuer gab, wo man eigentlich so ein Dracula-Schloss sich als Dungeon erobert, um dann gegen den Vampir zu kämpfen und verschiedene Lösungen zu finden, wie man gegen den umgeht. Der ist halt ein Vampir, der seiner tragischen, verflossenen Liebe nachhängt. Und dann sieht er jemanden, der ähnlich ist und entführt die. Und
also ein Dracula.
Ist ein Dracula, auf jeden Fall. Und man hammerhorrt sich da durch das Haus und kann ihn besiegen. Aber das ist halt auch eine sehr mächtige Figur und das Zentrum der ganzen Geschichte. Und es wird später so ein Gothic-Horror-Setting namens Ravenloft drumherum gebaut, wo es da verschiedene Reiche gab, wo jeweils immer ein monströser Herr ist. Und er ist einer der wichtigen als Vampir. Mit seinem Land. Und in das schwarze Auge ist halt Unsterbliche Gier, glaube ich, das bekannteste Vampir-Abenteuer. Ist Teil der 7 Gezeichneten-Kampagne. Deswegen halt selten außerhalb davon rezipiert. Aber es ist ein Abenteuer, wo man durch den verschneiten Landstrich reist und Vampire nachgeht. Also es herrscht eine Vampirplage und man versucht den Ursprung zu finden und trifft deswegen auf sehr viele verschiedene Vampirtypen, die dann halt immer abwechslungsreiche Gegner darstellen.
Mhm. Oh ja, es gibt, wie gesagt, Vampire in verschiedenen Rollenspielen. Wie fandest du die Umsetzung?
Ich mochte in beiden Fällen jetzt, also sowohl Unsterbliche Gier als auch Ravenloft, wie sie umgesetzt wurden. Bei Ravenloft eben als einer der großen, großen Endgegner, als Zentrum des Abenteuers, auf den er sich alles hinarbeitet, da fand ich Vampir gut umgesetzt als Gegner. Und bei das Schwarze Auge als einfach Varianten von Begegnungen, verschiedene Arten von Vampiren, dass es eigentlich langweilig wird, aber sie verkommen halt auch nicht zu Schwertfutter. Ach, hier ist ein Vampir, okay, ich habe mir das Werteset grob gemerkt, die sind alle Individuen. Die Begegnungen fühlen sich alle anders an, aber sie fühlen sich alle vampirisch an. Da gibt es halt einen, bisschen spoilerig, es gibt einen Serienmörder, dem man nachgehen kann, der Vampir ist. Einer, der einfach so monströs nachts in Bauernhäuser schleicht. Es gibt den Grafen und seine Tochter. Das sind alles Begegnungen, die den anderen Stil haben. aber die eben den Helden trotzdem den Erfolg ermöglichen, dass sie nicht eben die ganze Zeit gegen ein Vampir ankämpfen und sondern ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Erfolge, am Ende gibt es eine Lösung, warum die Vampire da sind.
Mhm. Ja, das klingt auch ganz gut umgesetzt. Ich mag es prinzipiell lieber, wenn die Vampire fest zum Rollenspiel gehören, also bei, zum Beispiel bei Vampire oder bei Monster Hearts. Ist mir prinzipiell lieber, weil ich da mir sicher bin, dass die Vampire, dass es cool umgesetzt ist und dass es sich vampirisch anfühlt. Bei anderen Rollenspielen, wo man sie einbaut, finde ich immer, muss man sehr aufpassen, dass es eben sich noch vampirisch anfühlt. Dass ihre Kräfte dann oft nicht passend sind zu dem Restlichen. Es ist oft eine Besonderheit, dass sie eben das Monströse als Kräfte haben und so weiter, die aber unauffällig sind, verführerisch sind und so weiter und so fort. Ich finde es manchmal schwierig einzubetten in andere Abenteuer oder in andere Settings eher. Deswegen muss ein Abenteuer für mich, das es enthält, wirklich darauf aufgebaut sein, dass es das gut einbindet und nicht einfach nur... Ich finde Vampire cool, deswegen werfe ich da jetzt einen Vampir rein.
Genau, du machst im Dungeon eine Tür auf, der Sarg schlägt auf und dann kommt so ein Dracula-Kostüm-Mensch raus und sagt bla.
Und versucht dich zu beißen. Und das nimmt dem Vampir zu viel weg von dem, was er als Horrorobjekt auch cooles haben kann.
Ja, ich mag allgemein der Fiktion Vampire lieber, wenn sie im Zentrum sind, als wenn sie eins von vielen oder am Rande ist da hier irgendwie ein Vampir.
Ja, wir haben mal, als wir in dieser großen Gruppe verschiedene Systeme ausprobiert haben, was wir eben erwähnten, Unhallowed Metropolis gespielt.
So ein viktorianisches Monsterjäger-Zombie-Apokalypsen-Gothic-Ding.
Sehr wild gemischt alles. Eigentlich das Setting ganz witzig. Und finde ich immer noch cool. Die Regeln waren mehr so schwierig.
Man konnte sehr effektive Builds bauen, die fast alles töten konnten mit einem Schuss. Was gegen Zombies sehr okay ist, weil es sind Horden und die sind dann weg. Aber also da kann man halt einen einzelnen Zombie wegmachen. Und dann kommen wieder neue. Da funktioniert das. Aber jetzt Vampire, die man aufbaut als was Mystisches, als einen Endgegner, wenn die mit einem Schuss weg sind und zu Staub zerfallen.
Ist das nicht mehr ganz so cool. Gleichzeitig war es für die Charaktere auch hart. Sobald man getroffen wurde, war 50-50 Chance, dass man tot ist.
Ja.
Also das war auch schon so, okay, du darfst nicht getroffen werden von einem Schuss, weil du stirbst einfach. Ich glaube, wir haben mehrmals Charaktere von der Stelle des Todes zurückgeholt, weil der Gegner einmal getroffen hat.
Ja, genau.
Aber das ist natürlich nicht besonders ausgewogen. Nee, also und für Vampire aber auch...
Die Situation war halt, dass Vampire... Man konnte man als Gegner nicht mehr ernst nehmen.
Ja.
Hat dann halt irgendwie Witze gemacht, wie man den Staub mit einem Staubsauger wegmacht.
Den Witz finde ich immer noch gut.
Ja,
aber... Wir machen den immer noch, aber es hat halt das Vampir-Feeling weggenommen.
Genau. Sie fühlten sich nicht wie irgendwas Besonderes an oder wie Vampire in Geschichten, sondern es waren halt Gegner, die...
Monster XY vergleichbar mit dem Basic-Zombie.
Genau. Mux von Blade.
Ja.
Und ja, das hat die Stimmung rausgenommen für das, wie sie narrativ geplant waren.
Ja.
Mangel des Themeisterschafts sicherlich, aber ja.
Vielleicht, aber das System von den Spielregeln gab es auch so in erster Linie her. Also.
Ja, es kann ich das wegnehmen. Ja, aber wir haben jetzt ein bisschen über Vampire als Antagonisten gesprochen. Wie magst du sie als Protagonisten?
Ich sag mal, in Vampire sehr gerne. In anderen Rollenspielen finde ich schwierig. Ich hatte tatsächlich die Tage eine Anfrage von einer Mitspielerin für eine Runde, die ich gerade leite oder jetzt anfange zu leiten, ob sie einen Vampir in DSA spielen dürfte. Ich habe es abgelehnt, nicht weil ich gegen Vampire bin, weil ich hätte es mir gerne angeschaut. Es passt aber leider nicht rein. Vom Setting her, es war nicht möglich mit den Nachteilen des Vampirs.
Und ich finde auch die Regeln. Also der Vampir kriegt bei Schwarze Auge richtig, richtig gute Vorteile.
Ja.
Und wäre sozusagen einfach vom Power-Level dem Rest der Gruppe haushoch überlegen gewesen.
Dafür sind die Nachteile aber auch so dermaßen verkrüppelt, dass es kaum noch spielbar ist.
Ja, du bist halt nur nachts unterwegs.
Ja.
Das ist in so klassischen Heldengeschichten oft hinderlich.
Auf der Heldenreise vor allem oft hinderlich. Das geht vielleicht für ein Stadtabenteuer.
Ja.
Aber ansonsten, wenn die Gruppe gemeinsam reisen muss, und wie soll sie überzeugt werden, dass sie jetzt nur noch nachts reisen? Das ist vielleicht schwierig. Da müsste man im Prinzip die Gruppe gemeinsam basteln um diesen Vampir herum. Und es kann mal cool sein. Oder halt eben in einem Stadtabenteuer, wo es dass er sich so bringen kann, dass es nicht auffällig ist, dass er ein Vampir ist. Aber an sich ist es halt sehr schwierig.
Und es bringt immer ein Horrorelement rein.
Ja.
Also es muss vom Genre her passen. Und wenn es nicht passt, dann bricht es irgendwie den Stil.
Ja.
Also bei Schwarze Auge würde ich kann mir keine Ahnung mehr vorstellen, wie ein Vampir, das besser dadurch wird, dass der Spielercharakter ein Vampir ist.
Ja, ich hätte, also als ich das Angebot bekommen habe, habe ich darüber nachgedacht. Also mir war relativ schnell klar, dass ich das Abenteuer, das ich spielen möchte und schon feststand, dass wir spielen, dass es nicht geht. Das war sehr schnell klar. Aber ich habe halt darüber nachgedacht, ob ich irgendwann mal ein Abenteuer für diesen Zweck anbieten kann. Und ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, weil man müsste das Abenteuer entweder darum stricken, dass es passt einfach, oder die Gruppe darum stricken, dass sie das so machen möchte und der Vampir im Mittelpunkt steht. Und wenn ein Spieler im Mittelpunkt steht, also ein Charakter, dadurch der Spieler im Mittelpunkt steht, muss die ganze Gruppe damit einverstanden sein. Sonst wird es echt schwierig.
Ja, ich glaube sowieso, bei Vampir spielen ist Konsent ein super wichtiges Ding, wo man das versprechen muss.
Ja.
Sowohl bei Vampire der Maskerade, einfach zum einen, welche dieser Themen greifen wir auf? Handeln wir nur nach dem neuen Buch, wo halt der ganze alte Kram rausgeräumt wurde und werfen sozusagen die alten Erwartungen, was sie sein mögen, über Bord? Oder greifen wir auf den Lore aus aller Zeit zurück und Kram, problematischen Kram raus? Und meine Position ist halt da, den Cut zu machen, ist so gut wie möglich neu zu remixen und zu fokussieren und darauf, auf die Weise zu spielen. Das ist halt auch, was die neue Edition getan hat, auch ganz bewusst.
Mhm.
Und
ja,
weswegen ich sie eben schätze. Und aber auch allgemein, welche Horrorelemente bringen wir rein? Nutzen wir die Symbolik von Bluttrinken als Sex und was sagt das über Consent innerhalb der Spielwelt aus und untereinander? Mhm. Wie nutzen wir unsere Beherrschungskräfte? Wie nutzen wir die Verführung untereinander aus als Vampir-Spielercharakter?
Ja, darüber muss gesprochen werden. Haben wir damals, glaube ich, auch, als wir es gespielt haben.
Ja.
Also jeder hat einmal seine Meinung abgegeben und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was wir dann als Team wollen. Ohne, finde ich, ist es schwierig, denn sonst kann da sehr schnell entweder Gefühle verletzt werden oder tatsächlich auch unangenehme Sachen hochkommen.
Genau, und ich würde halt um eine Inhaltswarnung geben, auch wenn Vampir vorkommt als Kernelement. Also ich würde jetzt nicht Ravenloft spielen oder Unsterbliche Gier, ohne vorher mit den Spielenden gesprochen zu haben, was wir da wollen, wie viel Vampir tun darf mit ihren Charakteren und so weiter, und was man zeigen darf, wie sehr sie die Symbolebene stört.
Mhm.
Weil man kann dann halt Vampire auch sehr unsexy machen. Absichtlich, um das rauszunehmen.
Ja.
Genau. Wir haben mit Schwung über Vampire geredet. Es gibt noch jede Menge mehr, was wir besprechen können. Weiß nicht, ob wir nochmal irgendeine Special-Folge zu irgendwas machen.
Oder mehrere.
Ja. Aber
wir gucken mal.
Aber erstmal haben wir, glaube ich, einen coolen Überblick über das Thema.
Ja.
Wenn ihr was beitragen wollt, wenn ihr Feedback habt zu Vampiren, wenn ihr Lieblingsvampir-Medien oder Spiele habt und so weiter.
Oder Vampir-Pornos, die mir empfehlen wollt.
Wenn ihr Serinas Durst stillen wollt, dann meldet euch gerne bei Twitter oder Facebook, da sind wir Nerd ist Ihr Hobby, per E-Mail an nerdistyourhobby@gmail.com. Ihr dürft euch auch gerne zu Wort melden, indem ihr eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlasst. Oder auf der Seite direkt für Podigy kommentiert. Wir lesen alles, wir antworten in der Regel. Es gibt natürlich auch andere Podcasts, die sich mit Vampiren beschäftigt haben. Einige davon, ich möchte gerade mal Schmetterting hervorheben. Die haben eine Folge über Vampire gemacht. Da wird auch noch viel mehr auf Mythologie und sowas eingegangen. Das ist sicherlich eine schöne Parallelsache hier. Wir selber haben keinen Patreon und machen das hier als Hobby. Aber bei Dean ist gerade der Computer kaputt gegangen und sieht echt übel aus, und da könntet ihr, wenn ihr eine Patreon sucht zu unterstützen, das als Empfehlung werten, dass wir es hier genannt haben, und ihr fördert damit auch queere Trans-Podcasts, also gönnt euch.
Ja, wir setzen das alles in die Shownotes, damit ihr es findet.
Genau, diesmal werden sie wieder länger sein, das ist viele Medien.
Überraschenderweise gibt es viel über Vampire. Das Feld ist weit. Und vielleicht haben wir ein bisschen dazu beigetragen, dass ihr darüber nachdenkt, was ihr eigentlich an Vampiren cool findet oder warum ihr sie nicht cool findet. Und an dieser Stelle bleibt noch zu sagen, trink das Blut deiner Feinde, schwing dich auf zur Herrscherin der Nacht und willkommen in deinem neuen Leben.